Sendung gehen. Seid ganz herzlich gegrüßt. Ich bin froh, heute an einem der beiden wichtigsten Feiertage des Christentums, Ostern, hier predigen zu dürfen. Es ist, glaube ich, zum allerersten Mal in meinem Leben, dass ich Ostern nicht in der eigenen Gemeinde bin. Und ich bin sehr dankbar, hier zu sein und freue mich, dass ihr alle hier seid. Und natürlich wird es heute Morgen um Jesus gehen. Das ist ja klar, am Ostersonntag. Um wen sonst? Aber es kann durchaus sein, dass du die Osterbotschaft aus einem biblischen Buch heute hörst, was du so für diese Botschaft bisher vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattest. Also ich möchte dir fast garantieren, dass du nicht errätst, aus welchem Buch heute die meisten Verse gelesen werden. Aber da kommen wir gleich zu. Ja, nun, ich möchte ein paar wenige Punkte, dass wir sie miteinander teilen. Das eine ist, und das war etwas, was ich vor kurzem oder vor einigen Jahren war schon mal im Fernsehen gesehen haben. Was wissen die Menschen noch über Ostern? Da war so eine Straßenumfrage in Berlin, in der Hauptstadt. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, das ist ja immer so eine Sache bei den Umfragen, du holst viele Stimmungen ein und je nachdem, was du dann nachher zusammenschneidest, da kannst du alles daraus machen, was du willst, wenn du genügend Stimmen einsammelst. Aber ich glaube nicht, dass es manipuliert war. Weil die meisten Leute, selbst die, die gesagt haben, dass sie jeden Sonntag einen Gottesdienst besuchen, hatten herzlich wenig Ahnung davon, warum wir überhaupt Ostern feiern. An was wir denn am Karfreitag denken und was wir am Ostersonntag in besonderer Weise feiern, das war schon recht erschreckend. Und ich glaube auch, dass wenn du dort ein bisschen nähere Informationen suchst, dann wirst du wahrscheinlich im Fernsehen oder auch im Radio nur bedingt fündig. Ja. Schon gestern Morgen, unser Radiowecker ging an und nach kurzer Zeit hat der Moderator jemanden interviewt aus der Kirchenredaktion und der sollte dann also erklären, was so Ostern eigentlich ausmacht und dann hat er einiges gesagt und zum Schluss hat das der Moderator so sinngemäß abgeschlossen wie nach Motto, ja, so und so hat uns jetzt so alles über das Osterfest gesagt oder das Osterfest erklärt und so weiter. Ja. Und ich sagte zu meiner Frau, die neben mir lag, sag ich, so hat er das. Ich hatte es gar nicht gemerkt. Und deswegen, ich glaube, wenn du wirklich wissen willst, was es mit Ostern auf sich hat, was es mit Jesus auf sich hat, was es mit seinem Opfer auf sich hat, du hast gehört vom Kreuz, von der Auferstehung, von einem Opferlamm, dann musst du dich schon mit dem Original beschäftigen. Und das Original, wenn du das Original kennenlernen willst, dann kommst du an dem Buch der Bücher ganz einfach nicht vorbei. Ich glaube, das ist eines der sehr tragischen Dinge, die wir im Moment auch in unserem Land oder in ganz Europa oder in vielen Ländern der Erde erleben. Zum Glück nicht in allem. Du erlebst sehr viel Chaos. Du erlebst sehr viel Desorientierung, du erlebst total viel Hoffnungslosigkeit und du kannst fast so ein bisschen die Uhr danach stellen, in dem Maße, wo wir uns von den guten Geboten der Bibel entfernt haben, in diesem Maß ist das Chaos, ist die Hoffnungslosigkeit, ist die ganze Unordnung entstanden. Es gibt so viele gute Antworten, einfach aus der Bibel. Und wenn du sagst, naja, also vielleicht so eine alte Ausgabe ist mir dann nicht so recht, ist auch kein Problem. Dann nimm ein bisschen modernere Übersetzung. Ja, ich habe die letzten beiden Durchläufe, die ich in der Bibel gemacht habe, mit der Neues Leben Übersetzung gemacht. Hat mir sehr gefallen. Inzwischen jetzt beim aktuellen Durchlauf bin ich wieder bei meiner besten Freundin gelandet, bei der revidierten Elberfelder. Die werde ich auch heute hauptsächlich zitieren. Das ist manchmal ein bisschen ältere Sprache, aber es bringt, glaube ich, genau das rüber, was ich heute Morgen auch rüberbringen möchte. Von daher, du kriegst es ein ganz klein wenig erklärt. Okay, ihr Lieben, das Original. Wenn wir uns mit dem Original beschäftigen, dann möchte ich das jetzt auch vorlesen. Nämlich, ist klar, wir sind in einem Ostergottesdienst, also wollen wir doch die Ostergeschichte, die Auferstehungsgeschichte einmal gemeinsam auch lesen. Da heißt es in Lukas 24, Verse 1 bis 9, dass an dem ersten Wochentag aber, ganz in der Frühe, kamen sie zu der Gruft und brachten die wohlriechenden Öle, die sie bereitet hatten. Sie fanden aber den Stein von der Gruft weggewälzt. Und als sie hineingingen, fanden sie den Leib des Herrn Jesus nicht. Und es geschah, als sie darüber in Verlegenheit waren, siehe, da standen zwei Männer in strahlendem Gewand bei ihnen. Als sie aber von Furcht erfüllt wurden und das Gesicht zur Erde neigten, sprachen sie zu ihnen, was sucht ihr den Lebenden unter den Toten? Finde ich einen ganz, ganz wichtigen Satz, deswegen habe ich ihn hier ein ganz klein bisschen hervorgehoben. Auch die Menschen heute suchen den Lebenden nicht bei den Toten. Also egal, ob in Gemeinden oder auch, fangen wir doch an, bei dir und bei mir persönlich. Wenn wir mehr Tod als Leben ausstrahlen, werden die Menschen in uns den Lebenden nicht suchen. Und die Engel haben auch die Frauen gefragt, so was sucht ihr eigentlich den Lebenden bei den Toten? Im Grab liegen die Toten, aber nicht die Lebenden. Er ist nicht hier, sondern er ist auferweckt worden. Gedenkt daran, wie er zu euch geredet hat, als er noch in Galiläa war. Indem er sagte, der Sohn des Menschen muss in die Hände sündiger Menschen überliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Das ist das, was wir heute feiern. Schon viele sind ins Grab gegangen, aber nur einer ist wieder auferstanden. Und ich finde den nächsten Vers so drollig, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und sie gedachten an seine Worte. Na gut, ich sage besser spät als nie. Ist ja nicht so, dass Jesus das vor seinen Jüngern und vor den ganzen Menschen, die ihm nachfolgten, nicht angekündigt hätte. Mindestens dreimal ist es uns in der Bibel, in den Evangelien überliefert. Und das war nicht etwas, was sie so einfach überhört haben. Manchmal wird dazu geschrieben, dass sie es nicht so richtig verstanden haben und dass sie sich nicht trauten, nachzufragen. Das war ihnen ganz suspekt, wie unser Herr, der, den wir für den Retter der Welt halten, der soll gekreuzigt werden und wieder auferstehen. Wie soll denn das gehen? Und jetzt muss der Herr zwei Engel schicken, damit sie endlich das tun, nämlich an seine Worte denken und sagen, stimmt ja, ist ja richtig, das hat er ja selber vorhergesagt. Natürlich, er wird gekreuzigt werden und am dritten Tag wird er wieder auferstehen. Und sie kehrten von der Gruft zurück und verkündeten dies alles den Elfen und den übrigen allen. Gut, ein kleiner Einschub für alle Freunde der gepflegten Fantasy-Literatur, ehe du jetzt denkst, guck mal, hier ist was von Elfen die Rede, ja, schon die Bibel redet davon. Ich muss dich leider enttäuschen, ja, hier ist nur die Rede von den Elfen, nämlich von den 11 verbliebenen Aposteln, also von daher. Ich kann dir das leider nicht bieten, nein, Fantasy findest du so nicht in der Bibel, dafür habe ich den Vorteil, weißt du, wenn ich den Herrn der Ringe in epischer Breite sehen will, brauche ich dafür keine 10 Stunden, sondern in meiner jetzigen Gewichtsklasse brauche ich eigentlich nur einen Blick in den Spiegel. Okay, gut, wollen wir uns lieber mit was Positivem beschäftigen. Die Predigt hat 5 Punkte und ich komme schon zum dritten, aber der dritte Punkt wird ein ganz klein bisschen länger. Und der hat was mit Ostern zu tun. Wie Gott an Menschen handelt, um ihnen ewiges Leben zu geben. Das ist Osterbotschaft. Gott handelt an Menschen mit einem bestimmten Ziel. Er möchte ihnen ewiges Leben geben. Er hat kein Interesse daran, dass Menschen verloren gehen. An dem ganzen Chaos, was wir auch in der ganzen Welt erleben, an Chaos, an Hoffnungslosigkeit, an Menschen, die keinen Sinn mehr sehen, an Menschen, die sich umbringen, weil sie keinen Sinn mehr sehen, die keine Orientierung mehr haben, hat Gott kein Interesse. Er möchte den Menschen ewiges Leben geben. Und damit sie ihn erkennen, handelt er an ihnen. Und das möchten wir uns jetzt zusammen anschauen, und zwar auch wieder aus der Bibel. Und ich habe dir gesagt, ich bin mir sicher, mit dem Buch, was jetzt kommt, rechnest du nicht in einer Ostersonntagspredigt. Denn ich habe in der Bibel, in einem sehr, sehr alten Buch gefunden, wie Gott sich bereits offenbart, wie er an den Menschen handelt, um ihnen ewiges Leben zu geben. Und dieses Buch ist, du wirst es kaum glauben, das Buch Hiob. Stimmt's? Das hättest du zu Ostern nicht auf dem Schirm gehabt, oder? Osterpredigt von Hiob, geht doch nicht, geht doch. Aber bevor ich damit jetzt loslege, wir werden gleich nachher lesen aus Hiob 33, die Verse 14 bis 30, Stück für Stück. Aber vorher muss ich da erstmal ein bisschen was erzählen über den Hintergrund des Buches Hiob. Hiob ist ja nun nicht ganz unbekannt. Selbst in dem Volksmund, in unserer Zeit, hat sich die Hiobsbotschaft gerettet. Das sind schlechte Nachrichten, die jemand bekommt. Und Hiob war so jemand, der hat ziemlich viele schlechte Nachrichten bekommen. Es war jemand, es ging ihm gut, er hatte eine große Familie, er hatte viel Besitz und er hat alles verloren. Erst seinen ganzen Besitz, dann seine ganze Familie und schließlich sogar seine Gesundheit. Aber er hat Gott nicht angeklagt dafür. Obwohl er sogar von seiner eigenen Frau dazu aufgefordert wurde. Er blieb fest bei Gott. Und dieser Hiob hat in seiner sehr schweren Krankheit Besuch bekommen von Freunden, die ihn trösten wollten. Und das hat die ersten 7 Tage auch sehr gut geklappt. Da haben die Freunde nämlich den Mund gehalten. Sie sind zu ihm gekommen und sie haben einfach nur erstmal 7 Tage, glaube ich, wird berichtet, bei ihm ausgeharrt. Einfach mit ihm gelitten in seiner Situation, weil er alles verloren hatte, inklusive seiner Gesundheit. Und sie waren echt geschockt, als sie ihn gesehen haben. Und die meisten berichten und sagen, ja, ich kann mich irgendwie daran erinnern, Hiob, das habe ich mal gelesen, Hiob und die 3 Freunde. Es waren aber nicht nur 3, es waren 4. Nur der 4. hat eine ganze Zeit lang nichts gesagt. Aber die 3 anderen, die haben irgendwann angefangen, etwas zu sagen. Und weißt du, ich hatte vom Buch Hiob die ganze Zeit eigentlich eine relativ seltsame Vorstellung. Und zwar hauptsächlich deswegen, weil ich es im Prinzip nur aus zweiter Hand serviert bekam und es selber so nie richtig im Zusammenhang gelesen habe. Und das finde ich gut hier in der Gemeinde, weil, soweit kenne ich euch inzwischen, ja, ihr möchtet nicht, dass die Menschen aus zweiter Hand leben. Nach dem Motto, hör nur auf den oder die, die hier vorne steht und wir erklären dir schon die Bibel so, wie du sie zu verstehen hast. Nein, hier wirst du dazu animiert, selber in die Bibel reinzuschauen und selber eine persönliche Beziehung zu Jesus aufzubauen, nicht aus zweiter Hand zu leben, so gut das ist, in einer Gemeinde zu sein, so gut das ist, Älteste zu haben, selber eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Ja, okay, und als ich das gelesen habe, habe ich festgestellt, diese 3 Freunde, die eigentlich gekommen sind, um Hiob zu trösten, die haben ihm ganz schön Schwierigkeiten gemacht. Weil sie haben ihn mehr oder weniger ständig angeklagt. Und ihr Grundtenor, der die ganze Zeit rüberkam, über mehr als 30 Kapitel, war im Prinzip, Hiob, wo ist die Sünde in deinem Leben? Sonst hätte dich dieses schlimme Schicksal nicht treffen können. Ja, und wenn du in so einer Situation bist, wie Hiob war, dann brauchst du genau solche Freunde. Ja, es gibt den Spruch, wer solche Freunde hat, der braucht keine Feinde mehr. Ja, und so war es auch bei Hiob. Und die haben lange, lange auf ihn eingeredet, teilweise sogar mit Verleumdungen. Denn es wird in der Bibel berichtet, dass Hiob ein sehr gerechter Mann war. Gott selber bestätigt das. Aber seine Freunde haben ihm schwer zugesetzt. Er musste sich immer wieder verteidigen, noch dazu in seiner Situation, die alles andere als beneidenswert war. Und zum Schluss erstirbt das Gespräch. Die Freunde geben auf und Hiob gibt auch auf. Und dann ist erstmal Ruhe. Und dann, erst dann, kommt der 4. Freund und fängt an zu reden. Dieser 4. Freund heißt Elihu. Und er hat die ganze Zeit den Mund gehalten, weil er hat gesagt, weiß ich dachte mir, im Alter, da ist Weisheit. Also lass erstmal die Älteren reden. Aber ich habe doch festgestellt, Leute, obwohl ihr alt an Jahren seid, so richtig geschnallt, habt ihr es doch nicht. Und jetzt möchte ich mal was sagen, obwohl ich jünger an Jahren bin. Und das, was dieser Elihu dann sagt, das wird von Gott nicht kritisiert. Denn nachher schaltet sich neben dem Elihu auch Gott in die Diskussion ein. Und zwar richtig Hollywood-reif redet er aus dem Sturm, wird berichtet. Ja? Oh Mann, da könnte ein guter Regisseur, könnte da richtig guten Film von machen. Ja, und er schaltet sich selbst in die Diskussion ein und Hiob ist nachher, obwohl er gerecht ist, ist er nachher so klein mit Hut, weil er eine Begegnung hat mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gott sagt dann, Hiob, bete, tue Fürbitte für deine drei Freunde. Und er wirft diesen drei Freunden vor, ihr habt nichts Wahres über mich geredet, so wie Hiob es gemacht hat. Und erst als Hiob für seine drei Freunde Fürbitte tut, wird ihnen vergeben. Aber einer, der überhaupt keine Kritik abbekommt, ist der vierte Freund, der Elihu. Und den zitiere ich hier aus Hiob 33. Es ist sehr wichtig, dass wenn wir etwas aus der Bibel zitieren, dass wir den Zusammenhang erkennen. Deswegen schildere ich den hier in ziemlicher Breite, weil du könntest auch sagen, ja, in der Bibel steht doch, es ist kein Gott, spricht der Narr in seinem Herzen. Ja, irgendwo in einem Psalm steht es, ja. So kannst du auch Dinge aus den Zitaten von den drei Freunden in den ersten paar 30 Kapiteln von Hiob rauslösen und kannst sagen, das steht doch in der Bibel. Ja, das ist ein Zitat von den Freunden, aber sie haben ziemlichen Schwachsinn geredet. Also ist es wichtig, dass du den Zusammenhang einer Botschaft verstehst. Und deswegen erkläre ich dir das vorher. Die Rede, die Elihu hier anschließt, die wird von Gott nicht in Frage gestellt. Er ist der einzige von diesen vier Freunden, der wirklich im Auftrag Gottes redet und ihn so darstellt, wie er ist. Deswegen muss Hiob nachher für ihn auch keine Fürbitte tun. Das ist wichtig, dass ihr das wisst. Okay, wollen wir uns das mal anschauen. Dieser Elihu, er beschreibt, wie Gott an Menschen wirkt, um ihnen Leben zu geben. Nur was macht er? Er sagt, Hiob 13, ab Vers 14 lese ich vor, doch auf eine Weise redet Gott und auf eine zweite und man wird es nicht gewahr, man merkt es gar nicht. Im Traum, im Nachtgesicht, wenn tiefer Schlaf auf die Menschen fällt, im Schlummer auf dem Lager. Selbst Menschen, die noch nichts mit Gott zu tun haben, das hörst du nebenbei sehr, sehr viel aus der muslimischen Welt. Dass diese Menschen im Traum Begegnungen mit Jesus haben. Ja, das ist schon beschrieben hier im zweitältesten Buch der Bibel. Das hat mich so begeistert. Hiob kommt in der Chronologie so etwa zwischen 1. und 2. Mose. Also in einem der ältesten Bücher der Bibel. Es gab noch kein mosaisches Gesetz. Gott hatte sich noch überhaupt nicht so großartig den Menschen offenbart. Und in diesem Buch schon werden uns Dinge beschrieben, die mich einfach begeistert haben. Gott redet zu dem Menschen im Traum, auf eine, auf die andere Weise, oft merken wir es gar nicht. Ich habe ein Zitat gehört vor wenigen Tagen, da hieß es, Gott tut 10.000 Dinge in unserem Leben und wir kriegen nur 3 davon mit. Wenn ich so auf mich gucke, muss ich sagen, hohe Schätzung. Aber ist es nicht oft so? Viele Dinge, die Gott in deinem Leben tut, viele Bewahrungen, viele Segnungen, viele Geschenke, die du vielleicht als selbstverständlich hinnimmst, die kriegst du gar nicht mit. Du lebst, du bist hier aufgrund der Gnade Gottes. Und wir denken so vieles, ja, es passiert halt, das ist halt, ja, ich bin halt hier, ich lebe, ich kann diese Predigt hören. Alles nicht selbstverständlich. Er spricht zu Menschen auch im Schlummer, auf dem Lager, in Nachtgesichten, so wie es hier schön im alten Elberfelder Deutsch heißt. Was macht er dann? Er öffnet das Ohr der Menschen und er bestätigt die Warnung für sie. Oh, da ist etwas, wo der Mensch nicht reinfallen soll. Das ist irgendeine Gefahr, die dem Menschen nicht schaden soll. Also kommt Gott und er warnt die Menschen. Und um den Menschen von seinem Tun abzuwenden und den Hochmut vom Mann abzuhauen. Denn, das ist jetzt nachher in die Bibel reingeschrieben worden, aber das geistliche Gesetz, das galt schon damals. Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich glaube, hier ist es kein Zufall, dass da nicht die Frauen erwähnt werden, wie damals in dieser Zeit überhaupt üblich. Da wurde nur von den Männern gesprochen, aber hier, glaube ich, ist es kein Zufall, dass er den Hochmut vom Mann abhaut. Denn ich glaube so, dieses Hochmut und ich komme alleine zurecht und was weiß ich, vielleicht ist das doch eher eine männliche Domäne. Zumindest meine Erfahrung ist so in den letzten Jahrzehnten, die ich das beobachtet habe, dass es mehr Männer betrifft als Frauen, muss ich mal als Kritik an uns Männern sagen. Aber gut, dann haben wir auch wesentlich mehr Potenzial, uns weiterzuentwickeln. Und zu lernen. So, was macht Gott? Er möchte uns warnen. Und er möchte uns von unserem Tun, in diesem Fall offenbar von schlechtem Tun, nämlich von hochmütigem Tun, von unserem Tun, was letztlich zum Fall, zur Vernichtung führt, möchte er uns bewahren. So wird es hier beschrieben. Gehen wir mal weiter. Warum macht Gott das mit dem Menschen? Er macht es, Vers 18, um seine Seele zurückzuhalten von der Grube und sein Leben davon in den Spieß zu rennen. Wir würden heute sagen, ins offene Messer zu laufen. Ihr Lieben, mich hat das begeistert, dass in einem der ältesten Bücher der Bibel diese Dinge über Gott stehen, wie Gott am Menschen wirkt, um ihm Leben zu geben, um ihn vor Schaden zu bewahren, um ihn zum Leben zu führen. Ich habe das vorher so, ich muss sagen, ich bin schon ein paar Mal durch Hiob durch, aber das habe ich vorher so gar nicht wahrgenommen. Mich hat das begeistert, weil das ist etwas, Gott verändert sich nicht, er hat noch den gleichen Charakter wie damals. Und das ist auch etwas, was Jesus repräsentiert hat. Genau deswegen ist er gekommen, genau deswegen hat er zu den Menschen gepredigt. Ja, gehen wir mal weiter. Wann beschäftigen sich Menschen mit Gott, die vorher nichts von ihm wissen wollten? Bei Not. Ich denke, das ist bekannt und das haben wir schon oftmals erlebt. Vielleicht bist du selber so zu Gott gekommen. Nicht, als es dir dicke gut ging. Du sagst, ach Herr, wunderbar, es geht mir so gut, ich lebe wie die Made im Speck, das ist alles nur deine Gnade, ich übergebe mein Leben dir. Ich glaube, das kommt selten vor. Wer von euch kennt so einen Fall? Vielleicht bin ich ja... Ja, ich auch nicht. Aber wenn Menschen in eine Notsituation reinkommen, sei es schwere Krankheit, der Tod eines lieben Menschen, sei es ein berufliches Scheitern oder seelische, innere Nöte, was immer es sein mag. Wenn Menschen in Not sind, plötzlich fangen sie an, wie wir es auch aus dem Hospiz gehört haben, plötzlich fangen sie an zu beten, plötzlich fangen sie an, im Angesicht des Todes manchmal mit Gott zu sprechen und sich mit Gott zu beschäftigen, der ihnen doch vorher eigentlich egal war. Ihr Lieben, bei mir war das auch so. Ich habe externe Ausbildung gemacht, habe die Ausbildung hingeschmissen, obwohl ich doch der Meinung war, das wird mit Sicherheit nicht passieren, das ziehe ich durch. Nach 4 Wochen war es um und ich kam wieder zurück in die Heimat, ziemlich zusammengefaltet. Mein Weg zu Gott begann mit beruflichem Scheitern. Denn kurze Zeit später wurde ich zu einer Evangelisation eingeladen, wo ich vorher nie hingegangen wäre. Was will ich bei diesem frommen Kram? Aber ich war zusammengefaltet genug, um zu sagen, beschäftige dich mal damit. Und ich glaube auch nicht, dass Gott mich erwischt hätte, sodass ich damals mein Leben Jesus übergeben hätte, wenn ich nicht vorher dieses Scheitern erlebt hätte, weil ich war ein ganz schön stolzer Knopf. Und so ist es bei vielen Menschen auch. Und diese Situation, dass Menschen in Notsituationen nach Gott fragen und dass er in diesen Notsituationen zu ihnen spricht, die lesen wir auch hier in Hiob. Ich lese weiter Vers 19. Auch wird er, der Mensch, gezüchtigt durch Schmerzen auf seinem Lager und ununterbrochen währt der Streit in seinen Gebeinen. Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise. Ja, das kann nicht nur körperliche Krankheit sein. Ich glaube, wir alle kennen das. Wenn du seelisch wirklich durchhängst, wenn du einfach fertig bist, auch dann kann man dich mit deinem Lieblingsessen nicht locken. Und so beschreibt er hier eine Situation, in diesem Fall ein Mensch in einer Notsituation, in diesem Fall war es Krankheit. Ihr könnt mir glauben, ich möchte nicht Krankheit glorifizieren. Aber das ist eine der Notsituationen, wo Menschen, die vorher nicht nach Gott gefragt haben, vielleicht anfangen, nach Gott zu fragen. Und hier ist es ganz schön schlimm schon. Sein Fleisch vergeht, ist unansehnlich und fleischlos sind seine Knochen, die sonst nicht zu sehen waren, als es ihm gut ging. Und seine Seele nähert sich der Grube und sein Leben den Todesboten. Das ist schon eine ganz dramatische Situation. Da ist jemand, der ist dem Tod näher als dem Leben. Was macht Gott mit ihm? Wenn dieser Mensch, der hier beschrieben wird, da einen Engel bei sich hat, einen Mittler, einen von den 1000, der dem Menschen seine Pflicht mitteilen soll, so die damalige Vorstellung der Menschen. Ja, die Engel, die dem Menschen mitteilen, was seine Pflicht ist, die ihm mitteilen, was er tun soll von Gott her. Der Mensch braucht einen Mittler. Und das, was ich vorhin am Anfang verpennt habe, ist leider euch den Titel der Predigt zu sagen, den habt ihr da nur gelesen, der unbekannte Mittler, so heißt die Botschaft. Da haben es jetzt die Hörer der Aufnahme einfacher, die haben das schon vorher gesehen. Ihr habt es jetzt mitbekommen. Ja, und dieser Mittler war deswegen so unbekannt, weil er ja hier in Hiob recht versteckt, möchte man sagen, vorgestellt wird. Dieser Mensch, der da in so einer Notsituation ist, über ihn wird gesagt, der braucht einen Engel, der braucht einen Mittler, der braucht jemanden, der direkt von Gott kommt. Und was macht der mit ihm? So wird der sich über ihn erbarmen, der Mittler. Und dieser Mittler wird sprechen, zu wem? Zu Gott. Befreie ihn, damit er nicht in die Grube hinabfährt. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Das Wort sollten wir uns merken. Aber schau noch mal hin. Dieser Mittler, der hier beschrieben wird, der aus dem Himmel kommt, der wird sich über den Menschen erbarmen. Und dieser Mittler, das ist der, der zu Gott spricht, befreie ihn, den Menschen. Befreie ihn, dass er nicht in die Grube hinabfährt, dass er nicht stirbt, dass er nicht Schaden leidet. Warum? Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Merken wir uns dieses Wort, Lösegeld. Das wird nachher nochmal kommen. Aber hier ist nicht von Geld die Rede. Aber es ist klar, wenn ich jemanden auslösen will, ich brauche Lösegeld. Wenn irgendjemand, eine berühmte Persönlichkeit oder Kinder von berühmten Persönlichkeiten, von Verbrechern entführt werden, was wollen sie haben? Im Regelfall Lösegeld. Das heißt, derjenige, der in dieser Notsituation ist, der entführt ist, er ist in der Gewalt von ihm feindlichen Mächten und er kann nur von außen ausgelöst werden. Er kann sich selber aus dieser Situation nicht befreien. Und wenn du so jemanden auslösen willst, da reicht es auch nicht, nett zu gucken oder nett zu reden, du musst Lösegeld dabei haben. Merkt ihr das? Es kommt nachher nochmal. Okay, ihr Lieben, so steht das da. Was macht dieser Mensch in der Situation, wenn er so einen Mittler hat? Es wird weiter beschrieben in Hiob, er wird zu Gott flehen, und der wird ihn gnädig annehmen. Und er darf sein Angesicht schauen mit Jubel. Und Gott wird dem Menschen was zurückgeben? Seine Gerechtigkeit. Das hört sich alles an wie Neues Testament. Das ist das zweitälteste Buch der Bibel. Wow. Mich hat das begeistert. Falls es dich nicht begeistert, wünsche ich dir trotzdem frohe Ostern. Aber... ah. Ich finde das gut. Er wird zu Gott flehen und Gott wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben. Warum? Weil der Mensch so tolle Leistungen gebracht hat? Nee, das war ganz und gar nicht der Fall. Denn dieser Mensch hier, der sagt, er wird vor den Menschen singen und sagen, also er wird das bekennen, ich hatte gesündigt und das Rechte verkehrt. Und er hat mir nicht vergolten. Er hat meine Seele erlöst vor dem Abstieg in die Grube und mein Leben darf das Licht schauen. So wird der Mensch vor anderen bekennen. Der ist nicht gerecht, weil er so ein toller Kerl ist, sondern ihm ist vergeben worden. Und deswegen freut er sich, deswegen erzählt er das anderen Menschen, weil er war wirklich fertig. Und Gott hat sich seiner erbarmt. Durch einen Mittler. Okay, ihr Lieben. Ihr kennt wahrscheinlich alle oder viele von euch diese Aussage, dass wenn Gott mit Menschen arbeitet und wenn Gott Menschen anspricht, dass jeder in seinem Leben zwei oder drei Situationen hat, wo Gott den Menschen anspricht. Kennst du das? Schon mal gehört, ja? Und nebenbei, es ist gut, so eine Situation dann zu nutzen. Denn du weißt nicht, ob die Situation in der nächsten Stunde, am nächsten Tag, in der nächsten Woche noch da ist. Wenn Gott dich anspricht, sind im Regelfall auch alle Zweifel weg. Und du weißt, jetzt geht es wirklich darum, vertraue ich mein Leben ihm an oder tue ich es nicht? Weißt du, wo das in der Bibel steht, diese zwei oder dreimal? Genau hier in Hiob. Siehe, das alles, was wir eben gelesen haben, tut Gott zweimal, dreimal mit dem Mann. Und hier kann ich sagen, preis dem Herrn, auch mit der Frau. Um seine Seele von der Grube zurückzuholen. Warum macht Gott das alles? Damit der Mensch vom Licht des Lebens erleuchtet werde. Pure Osterbotschaft im tiefsten Alten Testament. Wow. Lieben, um was geht's hier in diesem Buch hier, was ich eben vorgelesen habe? Es geht um Schuld und um Sünde. Aber es geht auch um Befreiung und Erlösung davon. Es geht um Annahme dieser Erlösung und um das Bekenntnis vor anderen Menschen, dass ich erlöst bin. Letztlich geht es um Errettung und auch um ewiges Leben. Jetzt machen wir einen Sprung vom Alten Testament ins Neue Testament. Der vierte Punkt heißt die gute Nachricht. Ja, Evangelium heißt gute Nachricht, frohe Botschaft. Und genau das ist das, was wir heute Morgen miteinander teilen. Es gibt eine sehr, sehr gute Nachricht. Was lesen wir in Johannes 3, Vers 16? Ein Vers, den viele Christen sogar auswendig können. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Eingeborenen, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren werde, sondern was bekommt? Ewiges Leben. Jesus ist gekommen, damit wir ewiges Leben bekommen können. Denn Jesus ist dieser Mittler geworden. Er ist zu dem geworden, der zu Gott sagt, befreie den Menschen. Ich habe Lösegeld für ihn gefunden. Ich habe es selber bezahlt. Und so sagt uns das hier im Neuen Testament, in Johannes 3, Vers 16, auch die Bibel, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn für die Menschen hingegeben hat, obwohl er wusste, er wird dort von den Menschen abgelehnt werden, er wird gekreuzigt werden, ich werde eine Zeit lang getrennt von ihm sein, denn er wird die Schuld der ganzen Welt auf sich nehmen und weil er selber ohne Schuld gelebt hat. Deswegen war er qualifiziert dafür, die Sünde der ganzen Welt auf sich zu nehmen. Die Strafe lag auf ihm, nicht als Bestrafung seiner eigenen Sünden, da waren keine, sondern unsere Sünden, unsere Strafe lag auf ihm. Er hat sie getragen und er ist zu Tode gekommen auf eine sehr, sehr grausame Art. Und Gott, der Vater, hat das gewusst und hat seinen Sohn trotzdem zu den Menschen, die ihn doch ablehnen, geschickt. Hättest du das gemacht? Ich nicht. Aber daran siehst du die Liebe Gottes. Wenn du Liebe Gottes sehen willst, schau aufs Kreuz. Da ist sie offenbar geworden. Aber wir haben ja eben noch was vom Lösegeld gehört. Und das findest du auch im Neuen Testament. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das, was im Buch Hiob schon prophetisch auf den Sohn Gottes vorhergesagt war. Das hat sich tausende Jahre später erfüllt. Und bei mir muss es Jahrzehnte dauern, bis ich in der Bibel das entdeckt habe. Muss ich zu meiner Schande gestehen. Lösegeld. Wir müssen etwas verstehen, wenn wir das Opfer Jesu Christi verstehen wollen. Nämlich, dass es da diese Waage der Gerechtigkeit gibt. Ein Denken, was sich bis in unser Rechtssystem, bis in unsere heutige Zeit fortgesetzt hat. Gutes Tun verlangt Lob. Vergehen verlangt Bestrafung. Schuld verlangt Sühne. Schaden verlangt Entschädigung. Das sind ganz normale Dinge, die es bis in unser Rechtssystem, was nebenbei in vielen Dingen auf den 10 Geboten fußt, sich bis in unsere heutige Zeit hinein übertragen haben. Das ist etwas, damit leben wir. Und wir wissen, okay, die Gerechtigkeit wird sehr oft mit dieser Waage dargestellt, diese römische Göttin Justitia, die so manches Gerichtsgebäude ziert. Sie hat auch eine Waage in der Hand. Es wird abgewogen und schließlich muss die Waage irgendwie ausgewogen sein, weil Schuld verlangt Sühne. Auch wenn eine Bestrafung erfolgt, so muss die ausgewogen sein, muss im Verhältnis stehen. Auch das ist ein biblisches Gebot. Und was ist geschehen? Wir haben was in die Waagschale zu werfen gehabt, nämlich unsere Schuld und unsere Sünde. Und jetzt kannst du nicht sagen, ja, im Vergleich zu anderen Menschen sehe ich doch noch ganz gut aus. Ja, das kann durchaus sein. Aber trotzdem sagt die Bibel, dass alle Menschen am Ziel Gottes vorbeigerauscht sind. Denn Sünde, dieser schöne altmodische Begriff, der eigentliche biblische Begriff, bedeutet nichts anderes als das Ziel verfehlen. Unser Ziel ist, in Gemeinschaft auch nach den mit Gott und nach den Geboten Gottes zu leben. Und dieses Ziel haben wir alle verfehlt. Wir alle brauchen Vergebung, auch nachdem wir Gott in unser Leben aufgenommen haben. Auch ich brauche Vergebung, jeden Tag. Und die Waage würde in Schräglage kommen durch unsere Sünde, aber Jesus ist gekommen und er hat sein Leben gegeben in die andere Waagschale und hat gesagt, es bleibt ausgewogen, du brauchst den Preis für deine Schuld nicht zu bezahlen, das habe ich gemacht. Und die Waage bleibt ausgewogen, warum? Weil Jesus meine Schuld beglichen hat. Und das ist etwas, ihr Lieben, das sollten wir uns nicht nur zu Ostern vor Augen führen, sondern das sollten wir jeden Tag aufs Neue wissen. Jesus hat meine Schuld beglichen. Ich selber hätte sie nicht begleichen können, aber er hat es gemacht. Jetzt gibt es aber noch eine sehr wichtige Information zum Abschluss, ihr Lieben. Das alles passiert nicht automatisch. Es braucht die Entscheidung des Menschen. Denn das Wort Gottes sagt, ich zitiere mal aus 1. Johannesbrief, Kapitel 5, die Verse 11 und 12. Da sagt Johannes, das ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, ja, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Und er sagt diese einfachen Worte, die habt ihr bestimmt nicht zum ersten Mal von mir hier gehört, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Aber wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es geht nicht automatisch, dass ich sage, ist ja toll, dass Jesus das alles für mich gemacht hat. Ja, schön, dann gilt das ja für mich. Nein, nicht automatisch. Wie du ein Geschenk auspacken musst, um es anzunehmen und zu genießen, so musst du auch dieses Angebot von Jesus annehmen. In seine ausgestreckte Hand einschlagen und zu sagen, schön, dass du mir so weit entgegengekommen bist. Schön, dass du mich errettet hast. Ich nehme dieses Geschenk an. Nur wer den Sohn hat, der hat das Leben. Du kannst jetzt wahrscheinlich sagen, weißt du, Uli, irgendwie, ich habe dich ja schon ein paar Mal predigen gehört, aber irgendwie, du startest immer mit einem anderen Thema, dann ziehst du am Predigthimmel immer so unterschiedliche Kreise, aber du benutzt immer dieselbe Landebahn. Ja, das kann durchaus sein. Warum? Ich habe keine andere. In der Apostelgeschichte steht, dass kein anderer Name unter dem Himmel ist und dem Menschen gegeben ist, in dem sie errettet werden müssen, als nur dieser eine Name, Jesus Christus. Ich habe euch nichts anderes anzubieten, denn ich bin nicht berechtigt, das Wort Gottes zu verändern. Ich darf es nur predigen. Das ist ein großer Unterschied. Also, ihr Lieben, es geht um Jesus. Und wenn wir eins wissen müssen, es gibt nur einen einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen. Und das ist Jesus. Er ist der Mittler. Er ist der, der das Lösegeld bezahlt hat. Er ist der, um den es geht. Halleluja. Amen. Der letzte Punkt. Und das ist der wichtigste. Wie reagierst du? Du hast schon gehört. Oh, da ist eine Entscheidung erforderlich. Es ist erforderlich, dass ich mein Leben in die Hand von Jesus lege. Ja, eine ganz bewusste Entscheidung ist erforderlich. Ich habe neulich mit einem etwas älteren Mitchristen gesprochen und ich wusste, der ist schon weit in den 70ern, ich glaube knapp 80. Und der hat mir gesagt, ich bin letzte Woche 60 Jahre alt geworden. Ich habe 2 Sekunden gebraucht, aber da habe ich es geschnallt. Ja. Das war der Zeitpunkt, wo er von neuem geboren wurde. Ja. Wo er sein Leben als ganz junger Mensch Jesus übergeben hat. Und er wusste das noch und er feierte diesen Geburtstag. Er war zwar schon, mit dem Körper war er schon knapp 80, aber mit seinem Geist war er gerade mal 60 Jahre alt. Ja. Fand ich sehr interessant. Und ich werde nächstes Jahr 40. Da sagst du auch, das sieht mir der gar nicht an. Ja, gut. Wie gesagt, mein Geist, nicht mein Körper, der ist ein paar Jahre weiter. Okay, Das ist jetzt eine sehr wichtige Frage. Wie reagierst du? Wie kann ich Jesus Christus mein Leben übergeben? Was ist das für eine mystische Handlung? Brauche ich da jetzt irgendeinen speziell ganz gesalbten Mann oder Frau Gottes für oder ähnliches? Nein, du brauchst ein einfaches Gebet. Und eins dieser möglichen Gebete, das möchte ich dir heute Morgen anbieten. Oder auch denen, die die Predigt auf der Aufnahme hören, sehr, sehr gerne. Sprich dieses Gebet ganz einfach mit, wenn du es in deinem Herzen hast, Jesus Christus in dein Leben aufzunehmen. Vielleicht auch Jesus Christus neu in dein Leben aufzunehmen. Wisst ihr, auch ich habe mich für Jesus entschieden, aber danach folgten einige Jahre, da habe ich so gelebt, als wenn ich nichts von ihm wissen wollte. Ich war zwar stinkestolz darauf, dass ich Christ bin, auch dass ich mich zu einer Freikirche hielt, ja, aber mein Leben habe ich selber bestimmt. Und ich dachte, okay, Jesus ist ja dafür da, um dann hinterherzulaufen und die Rechnungen zu bezahlen. Ja, aber am Steuerknüppel meines Lebens saß ich selber. Es hat einige Jahre gebraucht, bis ich den endlich losgelassen habe. Und auch das ist immer wieder eine tägliche Entscheidung. Nicht sich wieder hinzusetzen, nicht den Steuerknüppel wieder in die Hand zu nehmen, wenn ich meine, dass der Pilot irgendwie doch die falsche Schleife fliegt, sondern zu sagen, Jesus, ich vertraue dir, wenn du am Steuerpult sitzt, dann geht's in die richtige Richtung. Deswegen biete ich es dir jetzt an, lass uns doch einmal, wenn es uns möglich ist, alle aufstehen bitte. Und auch der schon mal so ein Gebet gesprochen hat, möge es doch als Unterstützung für die, die es vielleicht zum ersten Mal oder zum erneuten Mal als eine Entscheidung, als eine Hinwendung zu Jesus sprechen, mitsprechen, dass wir es gemeinsam sprechen, wenn es deinem Herzen entspricht. Es ist ein Gebet der Lebensübergabe an Jesus. Okay. Ich bete es vor und wenn dich dein Herz antreibt, dann bete es nach. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich mein Leben selbst bestimmt habe und von dir getrennt bin. Vergib mir bitte meine Schuld. Danke, dass du meine Sünden vergeben hast. Weil Christus für mich gestorben und mein Erlöser geworden ist. Herr Jesus, übernimm du die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Wenn du dieses Gebet vielleicht zum ersten Mal gesprochen hast oder du bist Gott zwischendurch weggelaufen, hast es als eine erneute Hingabe gesprochen, dann verlass diesen Raum bitte nicht, ohne mit einem Menschen deines Vertrauens gesprochen zu haben. Sei es hier vorne die Ältesten aus der Gemeindeleitung oder jemand, wo du weißt, jawohl, der ist schon weiter mit dem Herrn und mit ihm kann ich darüber sprechen. Lass es nicht einfach so ein Gebet sein, was du heute Nachmittag wieder vergessen hast. Denn eine Lebensübergabe an Jesus hat entsprechende Konsequenzen. Die Konsequenz zum Beispiel, dass ich sage, ich gehöre jetzt zu Jesus. Natürlich will ich auch an ihn angeschlossen sein. Natürlich schließe ich mich einer Gemeinde vor Ort an. Das kann diese Gemeinde sein. Wenn du aber sagst, weißt du, ich habe gute Kontakte in eine andere Gemeinde, keine Ahnung, in die FEG nach Weilburg zum Beispiel, die hat euch doch die Räume zur Verfügung gestellt, bevor das hier bereit war, oder ins Christuszentrum nach Limburg oder wo immer du sagst, hier, da kenne ich Leute, da habe ich irgendwie schon einen Anschluss, dann geh dahin. Weil es ist nicht wichtig, hier in einer speziellen Gemeinde drin zu sein. Hier werden nicht Mitglieder geworben, hier werden nur Menschen geworben für Jesus. Wo du am Leib Christi, so nennt sich das, anwächst, das ist dann, da sollst du dich von Gott leiten lassen. Aber wichtig ist, dass du irgendwo anwächst. Das ist das eine G, Gemeinde. Das zweite G, Gottes Wort, ist ganz, ganz wichtig. Fang an, selber in der Bibel zu lesen. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung in der Bibel hast, fängst du vielleicht besser nicht im Hiob oder im Alten Testament an, sondern eher im Neuen Testament. Lies die Evangelien durch, da, wo sich Jesus selber vorstellt, wo du liest, was er getan hat, was er gesprochen hat. In Jesus erkennst du den Vater. Gebet ist ganz wichtig, nicht wohlformulierte Gebete, die sich irgendwie reimen müssen oder ähnliches, sondern einfach sprich so mit Gott, wie du mit einem guten, väterlichen Freund sprechen würdest, zu dem du totales Vertrauen und vor dem du totalen Respekt hast. So kannst und so sollst du zu Gott sprechen und rede nicht nur, sondern lass Gott auch zu deinem Herzen reden. Dinge werden dir plötzlich klar werden, wo du dich fragst, das hat mir doch gar keiner gesagt. Doch, Gott hat vielleicht gesagt, das solltest du tun, das solltest du vielleicht besser lassen, diese Beziehungen solltest du vielleicht besser klären, da solltest du vielleicht um Vergebung bitten und. Lass Gott zu deinem Herzen reden. Das ist nämlich das vierte G. Neben Gemeinde, Gottes Wort, Gebet, ist es Gehorsam. Das zu tun, was Gott dir sagt. Und du kannst getrost sein, Gott überfordert dich nicht. Schon Jesus hat das seinen Jüngern gesagt. Ja, ich hätte noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt noch nicht ertragen. Er dosiert das schon richtig. Verlass dich da ganz auf ihn. Okay, ihr Lieben, ich fordere euch einfach auf dazu, Ostern ganz neu zu erleben. Dass es nicht mehr nur ein paar Feiertage sind oder irgendein traditionelles Fest, sondern ein Zeitpunkt, wo du weißt, hier feiere ich, dass mein persönlicher Herr für mich gestorben, wieder auferstanden ist. Er ist mein Mittler und durch ihn habe ich direkten Zugang zu Gott. Etwas ganz nebenbei, wo sich die Menschen im Alten Testament alle Finger danach geleckt hätten. Nur sehr, sehr wenigen war das vergönnt, dass sie so diesen direkten Zugang zu Gott hatten. Ein David zum Beispiel, ja, der Lobpreiser oder einige wenige andere. Aber für alle anderen wäre das Science Fiction gewesen, das, was wir heute Tag für Tag erleben dürfen. So genieß es auch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir nicht nur frohe, sondern vor allem gesegnete Ostern. Danke, dass ich hier sein durfte. Amen.